Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Hallo Marion.
Ursprünglich hast du ja hier in Berlin erstmal angefangen, nach der Schule zu studieren, und zwar Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, um dann in Werbeagenturen zu arbeiten.
Ja, genau. Ich war sehr lange in der Werbung und habe während meiner Studienzeit hier in Berlin in einer Agentur gejobbt und bin dann danach weggegangen, weil damals die Werbeagenturszene hier noch ziemlich klein war. Im Gegensatz zu heute, hier gibt es inzwischen ganz tolle Werbeagenturen.
Und du hast den Berliner Esprit, wenn man das so sagen kann, in die Welt getragen. Denn du hast dann tatsächlich ja überall gelebt. In Amsterdam warst du, in New York.
Ja, ich bin heute in Mailand und in New York ansässig. Also ich pendle immer so zwischen beiden Zuhauses hin und her. Aber ich war vorher auch für 4 Jahre in Amsterdam. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Ist ja eine Stadt, die wir hier alle sehr charmant finden. Und wenn man dort lebt, merkt man auch, dass die Holländer Tatsache unglaublich nett sind. Also die haben mich da sehr fröhlich und freundlich aufgenommen. Von meinem Herzen jetzt aber ist mir Mailand sehr nahe. Das ist wirklich eben eine Stadt für die Seele.
Wie ist das für eine Berlinerin, gerade New York und Mailand? Wie lebt es sich als Berlinerin in diesen beiden Städten?
Also ich bin ja so eine richtige Großstadtpflanze, ne? Ich kann ja nicht auf dem Land leben. Ich mache gerne mal einen Ausflug, aber ich brauche große Städte. Und das bin ich natürlich von Berlin gewöhnt. Das Tolle ist, ich bin ja nicht mehr so wahnsinnig jung, aber als ich in Berlin aufgewachsen bin, da gab es die Mauer noch. Inzwischen gibt es die Mauer nicht mehr. Dadurch ist Berlin eine Riesenstadt geworden und für mich dann eben auch nicht immer nur retro, sondern heute eine aufregende Stadt. New York ist viel, viel größer, aber das schreckt mich nicht. Eine Berlinerin schreckt sowas gar nicht, sondern es inspiriert mich mehr.
Du lebst also, pendelst immer hin und her zwischen Mailand und New York. Hat sich für dich der Blick auf deine eigene Stadt, also auf Berlin, verändert?
Ja, ich finde Berlin heute noch viel attraktiver als früher. Das liegt natürlich auch daran, dass Berlin zusammengewachsen ist, dass die beiden Hälften zu einer Stadt geworden sind. Und ich finde, dass so im internationalen Vergleich Berlin ganz toll dasteht. Ich habe viele Freunde in New York, die schon in Berlin waren, die von Berlin schwärmen und die immer auch wieder so im Kopf haben, irgendwann fahre ich nochmal zurück und guck mir das an, was ich noch nicht sehen konnte, weil Berlin ja nun auch riesengroß ist.
Du hast jahrzehntelang in der Werbung gearbeitet und irgendwann kam der Moment, wo du gesagt hast, jetzt schreibe ich, oder hast du immer schon geschrieben?
Nein, es kam Tatsache so ein Moment. Also für mich war das so ein Teppichmoment. Man muss sich das so vorstellen. Ich kam eines Tages völlig fertig, überarbeitet nach Hause, habe es gar nicht mehr aufs Sofa geschafft, sondern habe dann irgendwie so auf dem Teppich gesessen und habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich war einfach nur erschöpft. Und da lag in der Nähe ein Block. Und dann habe ich mir diesen Block gegriffen und einen Stift und habe völlig vollautomatisch geschrieben, habe mir das am nächsten Morgen angeguckt und dachte, holla, vielleicht kann ich wirklich ein Buch schreiben. Und das blieb dann so in meinem Kopf. Und ich hatte so durch die Arbeit in der Agentur schon Vertrauen darin, dass mir immer irgendwas einfällt, weil man ja permanent auch kreativ sein muss, und habe dann eben irgendwann angefangen, diesen Traum umzusetzen und den ersten Roman zu schreiben. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört.
Wie lange schreibst du an so einem Roman?
Also so tutti frutti alles zusammen brauche ich immer ungefähr ein Jahr, weil erstmal die Idee kommt, dann kommt zu der insgesamt großen Idee lauter viele kleine Ideen, die das Ganze bunter und interessanter und verrückter und verwickelter machen. Das schreibe ich dann alles auf. Dann habe ich eine wirre Zettelsammlung, die ich irgendwann versuche zu strukturieren. Und dann teile ich das alles irgendwie so ein, so mache mir eine richtig klassische Gliederung und dann fange ich an zu schreiben. Dann überarbeite ich das Ganze. Dann kommt irgendwann ein Lektor, der mich dann dazu bringt, das Ganze nochmal zu überarbeiten mit knirschenden Zähnen. Und also alles in allem dauert das ein Jahr.
Und deine Romane spielen ja ganz oft so in diesem, ja klar, Werbeagenturen-Milieu, Marketing, Radio auch. Es geht um einen Radiomoderator in einem deiner Bücher, um Mode geht es. Wie viel Tina steckt denn in deinen Protagonisten?
Wahrscheinlich steckt in jeder Protagonistin ein Stückchen von mir, weil ich hatte natürlich durch diese Arbeit in der Werbung in einer Zeit, wo ich sehr, sehr interessante Kunden hatte, zum Beispiel auch Gisander aus dem Modebereich, Einblick in so viele verschiedene Szenen. Und ich fand das immer unheimlich spannend und interessant, da reinzuwachsen, und habe mir dann später vorgestellt, dass es für meine Leserinnen und Leser auch interessant sein müsste, Einblick zu bekommen und in welchen Welten hineinzuschnuppern, die ihnen vielleicht nicht so geläufig sind. Und deshalb macht es mir natürlich viel Freude, diese Welten immer mal wieder aufleben zu lassen.
Was glaubst du, wer sind deine Leser? Sind das so im Leben stehende Frauen oder sind das auch Männer?
Es sind auch Männer, aber es sind vor allen Dingen, glaube ich, Frauen, die sich selber nicht so wahnsinnig ernst nehmen und die Humor haben und die auch gerne ein bisschen träumen. Das sind ganz viele verschiedene Altersgruppen. Das finde ich so toll, dass es sowohl sehr junge Frauen sind, als auch mittelalte Frauen, als auch Frauen, die älter sind, weil letztendlich geht es darum, sich von einer schönen Geschichte ein bisschen entführen zu lassen und Spaß zu haben, vielleicht mit Frauen, wo man das Gefühl hat, die sind so ein bisschen gleichgesinnt. Aber es gibt eben auch einige Männer, die sich erstmal da nicht so rangewagt haben und die inzwischen alle meine Bücher lesen.
Weil sie eine Menge lernen könnten.
Ja, zum Beispiel.
Alle deine Bücher sind ja unglaublich romantisch und es geht eigentlich immer um die große Liebe.
Ich glaube an die große Liebe. Also wenn ich mal alles so runterbreche, was es im Leben so gibt an tollen Sachen, dann ist ja wohl die Liebe das Schönste, Größte, Wunderbarste auf dieser Welt. Wobei es ja nicht immer nur die Liebe zwischen zwei Menschen, also Mann, Frau, wenn man so veranlagt ist, oder Mann, Mann, Frau, Frau, egal, bedeutet, sondern zu Liebe im weitesten Sinne gehört für mich natürlich auch Freundschaft. Und diese ganzen Dinge, die Familie, die man hat, die Lebenspartner, die man findet, die Freunde, die man hat, das Ganze macht einen doch irgendwie im Herzen reich. Und dafür lohnt es sich zu leben. Und deshalb kann ich von diesem Thema nicht lassen und ich werde von diesem Thema auch nicht lassen.
Und das ist auch gut so. Du selbst bist ja schon eine ganze Zeit verheiratet. Wie lange jetzt genau?
Über 20 Jahre.
Was ist denn, und auch noch glücklich, was ist denn dein, ja, würdest du so sagen, Rezept für diese glückliche Verbindung?
Also es begann Tatsache mit der großen Liebe und das habe ich sofort gemerkt, dass es die große Liebe ist. Da fragen mich öfter mal Leute, woran merkt man das? Kann man gar nicht beschreiben. Wenn sie dann vor der Tür steht, dann merkt man es einfach. Und dann ist, glaube ich, im Verlaufe des Zusammenlebens nur eines wahnsinnig wichtig. Man muss den anderen wirklich so lassen, wie er ist. Man muss ihn so glücklich werden lassen, wie er glücklich werden will und selbst sich für sein eigenes Glück verantwortlich fühlen und eben entsprechend auch leben und arbeiten und sein. Und dann klappt das schon mit der Liebe.
Ich nehme an, du bist selbst auch hochnotromantisch. Was Sehr. Macht Romantik für dich aus?
Ach, Romantik heißt für mich zum einen natürlich, mich in so ein paar Situationen immer ein wenig hineinzuträumen. Aber es heißt auch für mich, Dinge zu zelebrieren. Also wenn wir zum Beispiel einmal im Jahr unseren Hochzeitstag haben, dann ziehe ich mein Hochzeitskleid an. Mein langes weißes Kleid, weil ich einfach so denke, das erinnert uns das total an diesen Moment, an diesen Tag. Das versetzt uns zurück und ich tanze dann barfuß in diesem Hochzeitskleid durch die Wohnung und wir freuen uns des Lebens. Und das ist nur eins der vielen kleinen Rituale, die man mit seinem Partner so kreieren kann. Man kann seinen Kennenlerntag feiern, man kann an diesen klassischen Sachen, Tagen wie Valentine's Day, kann man natürlich auch irgendwas machen. Das ist vielleicht nicht ganz so mein Ding. Für mich geht es mehr so um Dinge auch, die wir so im Laufe der Jahre entdeckt haben, die wir beide mögen, Orte, die wir mögen, dort immer mal wieder hin zurückzukehren und ja, immer mal wieder auch neue Dinge gemeinsam zu kreieren.
Also ist es tatsächlich auch mehr diese Gemeinsamkeiten pflegen als dieses, was es ja auch oft heißt, Gegensätze ziehen sich an.
Die Gegensätze machen natürlich alles so ein bisschen spicy, also spannend. Also das ist so ein bisschen wie das Gewürz an der Sache. Aber man muss sich natürlich bei aller Gegensätzlichkeit verstehen. Ich muss schon Verständnis haben dafür, dass mein Mann so ganz andere Talente hat als ich. Und er muss auch für meine Aktionen, wenn ich mitten in der Nacht das Licht anknipse und dringend irgendwas aufschreiben, muss auch Verständnis haben. Ja. So läuft das halt. Also man muss irgendwie eine gemeinsame Moral haben, so ein gemeinsames Lebensverständnis und ansonsten darf man ruhig verschieden sein.
Und wenn man nun der großen Liebe begegnet und ist sich auch sicher, bloß der merkt das nicht und kommt irgendwie nicht in die Hufe. Ist es dann absolut unromantisch, wenn die Frau den ersten Schritt macht?
Finde ich persönlich ja gar nicht. Also ich finde, man kann das als Frau machen, ohne dass es in irgendeiner Form peinlich ist, weil man hat nichts zu verlieren und man kann ja dezent sein, man kann das ja irgendwie charmant machen und so ein paar Hinweise geben, auch zur Not, wenn der Mann es gar nicht versteht, einen sehr deutlichen Hinweis geben und dann weiß man zumindest, woran man ist. Und dann kann das Leben weitergehen, entweder in die Richtung, die man sich gerade erträumt, oder man muss eben einen kleinen Haken schlagen und eine andere Richtung wählen.
Von dir wurden ja 2 Romane bisher verfilmt von Regina Ziegler. Der erste Roman, Männer sind wie Schokolade.
Ja.
Wie war denn das? Hattest du da Einfluss auch auf den Film? Warst du da bei den Dreharbeiten dabei?
Nein, leider gar nicht. Das ist ja oft so, dass Romane, die sehr erfolgreich sind, auch als Filmstoffe entdeckt werden von Filmproduktionen. Allerdings ist Regina Ziegler und die Regina Ziegler Produktion natürlich eine ganz, ganz tolle Adresse. Insofern hatte ich dann schon ein sehr gutes Gefühl im Bauch. Vor allen Dingen habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass dann eben auch so eine Berlinerin, so eine Institution hier in meiner Stadt sich um die Verfilmung bemüht hat und dann eben auch 2 sehr schöne Verfilmungen realisiert hat.
Die zweite war Ich pfeife auf schöne Männer, wurde ja auch verfilmt. Das spielte dann in der Welt der Models, Stars und Sternchen und beide Filme ja mit einer Starbesetzung.
Ja, das war ganz toll. Also damals die Jennifer Nitsch, die ja sicher bis heute von vielen Leuten sehr vermisst wird. Aber es war auch zum Beispiel der Max Tiedorf, der in Männer sind wie Schokolade die männliche Hauptrolle ganz toll gespielt hat. Und Peter Sattmann war dabei und so einige Schauspieler, die ich sehr, sehr mag.
Und als du dann die Filme gesehen hast, hast du die auch als dein Werk wiedererkannt oder war das dann völlig anders?
Es war schon sehr viel anders, weil natürlich auch Drehbuchautoren sehr kreative Menschen sind, die sich so die Eigenschaften der Hauptperson angeschaut haben und damit dann wiederum für die Filmwelt ein bisschen mehr gespielt haben. Also ich habe schon meine Figuren wiedererkannt und große Teile der Handlung. Und andere Sachen waren dann schon wieder sehr überraschend, aber nun gut.
Du hast überhaupt tolle Titel, finde ich, bei diesen Büchern. Die 2 haben wir jetzt ja schon genannt, aber es gibt auch noch das kleine Busenwunder. Da spricht ein weiblicher Busen.
Ja, das ist wahrscheinlich mein skurrilstes Buch.
Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber irgendwie hatte ich so dieses Bedürfnis. Es gibt ja zum Beispiel die Heidi Klum, die hat ihren Busen Hans und Franz getauft, was ich jetzt persönlich ein bisschen ulkig finde, weil für mich sind natürlich, ist so ein bisschen Girls, also es sind Mädels, das sind keine Jungs. Das hat man doch, weil die Teil des eigenen Körpers sind. Also mein Busen, meine beiden Süßen heißen Vesuvia und Ätna und die sprechen halt mit der Frau, zu der sie gehören. Und ich weiß auch nicht, diese Dialoge kamen mir in den Kopf und ich dachte dann, ich schreibe darüber mal einen Roman. Ich habe jetzt halt einen sprechenden Busen, der mit der weiblichen Figur, mit der Frau, zu der sie gehören, sprechen. Die sprechen alle miteinander und kommunizieren und haben auch Einfluss auf so einige Lebensentscheidungen der Frau.
Gibst du die Manuskripte dann auch deinem Mann mal zu lesen?
Ja, ich schreibe immer ein Manuskript komplett zu Ende, dann überarbeite ich es einmal und dann gebe ich es meinem Mann. Ich mache immer so ein bisschen so ein Check for Negatives, nennt man das auf Englisch. Also ich gucke immer, ob er irgendwas findet, wo er sagt, das verstehe ich nicht oder das ist jetzt nicht schlüssig oder das kommt mir komisch vor oder das hast du zu kompliziert geschrieben, zu sehr vereinfacht, wie auch immer. Und er weiß, dass ich, also wenn es um solche Art von konstruktiver Kritik geht, dass ich da unheimlich offen bin. Ich bin da, man könnte auch sagen, inzwischen natürlich abgehärtet nach 9 Büchern durch Lektoren und alles Mögliche. Aber das hilft. Also 2 Köpfe denken immer besser als einer alleine und insofern ist er immer so mein erster Testleser.
Du hast ja gerade in letzter Zeit ganz viel veröffentlicht. Männer, Mondschein und Amore zum Beispiel, Ende letzten Jahres.
Ja, das ist ein Roman, der im Sommer spielt und zwar in Italien. Ich musste einfach mal mein Italien irgendwo hineinbringen und das ist der Roman über eine Journalistin, die völlig Hals über Kopf sich in ihren Chefredakteur verliebt, der sie dann allerdings nach Italien wegschickt und so sitzt sie im wunderschönen malerischen Portofino an der ligurischen Küste und erlebt eine ganze Menge Abenteuer und richtet reichlich Chaos an.
Gibt es auch Bücher ohne Happy End bei dir?
Nein, nie. Das würde ich mir selber nicht antun, ehrlich gesagt, weil ich schreibe ja auch, weil mir das ein gutes Gefühl geben soll. Und ich möchte natürlich meinen Leserinnen und Lesern einfach auch eine schöne Zeit schenken. Und dazu gehört, dass die sich bei mir darauf verlassen können, dass am Schluss nicht geheult wird, sondern es wird entweder laut gelacht oder es wird mit einem wunderschönen Gefühl im Herzen hoffentlich gelächelt.
Zu Weihnachten kamen dann die beschwipsten Engel. Beschwipste Engel küsst man nicht. Und jetzt pünktlich zu Ostern, gerade erschienen, Hoppelhasen küsst man nicht.
Ja, es geht bei den Hoppelhasen um die etwas chaotische Nina, die ich schon mal in dem Weihnachtsroman mit dem beschwipsten Weihnachtsengel aufs Parkett geschickt habe. Die Nina, die hat sich zu Weihnachten in einen sehr charmanten Arzt verliebt. Und nun sind wir in der Osterzeit und sie trifft ihn und hat ganz große romantische Hoffnungen. Er allerdings hinterlässt ihr erstmal nur sein Kaninchen. Er gibt es bei ihr in Pflege, weil er sich erstmal ins Ausland begibt, um dort zu arbeiten. Und nun sitzt sie da mit dem Hoppelhasen und weiß nun gar nicht, was er für sie empfindet. Sie weiß auch eigentlich gar nicht genau, was sie im Einzelnen empfindet und denkt sich aber, mein Gott, wer weiß, ob er überhaupt wiederkommt. Mal schauen, was es noch in der Welt so an Jungs gibt. Und geht dann zu einem Tango-Kurs und wie üblich bei Nina, das Chaos beginnt.
Du hast ja selber gerade gesagt, romantische Liebesromane schreiben macht glücklich, aber das Lesen erst recht.
Ich hoffe, also ich höre das oft von meinen Leserinnen, dass sie einfach eine schöne Zeit hatten. Entweder eine besonders kuschelige Zeit oder dass sie irgendwo saßen im Bus oder in der U-Bahn und laut gelacht haben und es ihnen dann irgendwann auch nicht mehr peinlich war. Und ich kenne also viele solcher Geschichten, die mich dann wiederum so glücklich machen. Insofern, das geht so hin und her. Also erst bin ich selber ein bisschen happy, dann versuche ich andere glücklich zu machen und dann machen die anderen mich wiederum glücklich. Insofern, herrlicher Beruf. Schöner geht's gar nicht.
Tina Grobe, danke, dass du da warst und weiter viel Erfolg.
Dankeschön.